Kann man nicht leicht beheben, Überdruck höher weg, höher weg.
Einfach mal lupen.
Pünktlich wie die Maurer, würde Opa jetzt sagen, sind wir wieder da. Letzte Woche ein bisschen Verspätung, aber auch da war es schon noch der Mittwochabend, wo wir da waren. Jetzt ist es wieder Dienstagnacht auf Mittwoch, wo ihr euren gewohnten Gang gehen könnt mit uns beiden. Und wir machen ja mal hier nicht mal großartig eine Vorbereitung, aber so einen kleinen Themenblock schreiben wir uns dann schon auf. Und da möchte ich mal kurz vorausblicken auf heute. Da stehen die ersten drei Wörter sind London, Rom, Berlin. Was machen wir damit, lieber Toni?
Ja, da werden wir wohl irgendwas mit zu tun gehabt haben die vergangene Woche, ne? Sonst müssten wir uns jetzt ja hier komplett kreativ werden. Ne, da waren wir jeweils, ne? Habe ich gehört. Also du in zwei der drei Städte, in einer bist du ja immer noch. Und ich bin ja quasi gerade zurück. Also wenn wir das jetzt noch ganz groß spannen wollen, aber haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dann hätten wir da noch Dubai zugepackt, aber das ist abgearbeitet. Auch das war diese Woche. Gefühlt war ist das 4 Wochen her. Aber ja, Felix, ja, womit fangen wir an? Mit welcher Stadt fangen wir an?
Ja, für mich wäre es wieder die große Überschrift Jet Set gewesen. Ne? Das führen wir einfach vor, dieses Leben. Das haben wir hier schon wochenlang betrieben. Und ja, ich würde sagen London, ne? Das ist jetzt so das Frischeste. Bist du heute wiedergekommen?
In der Tat, ja, vorhin.
Vorhin?
Vorhin, ja, quasi die Tür rein. Und dann ans Aufnahmegerät. Nee, wir sind gekommen heute Mittag, sind wir wiedergekommen. Heute Morgen ging es recht früh los. Wieder Freitag sind wir hingeflogen und ja, so verbringt man, also jetzt nicht immer, aber so habe ich jetzt eben dieses freie Länderspielwochenende verbracht und ich kam heute hier wieder mit einem Gefühl nach Madrid, alles richtig gemacht zu haben an diesem Wochenende. Das war nämlich sehr schön. Also es ist nicht so, dass man, wenn man 3 Tage in London ist, dass man da erholt wiederkommt. Das ist nicht der Fall. Aber man erlebt meistens viel und das war auch jetzt wieder. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Und deswegen ist das schön, ja. Nee, war ein sehr schöner Trip. Was möchtest du wissen?
Ja, erstmal möchte ich wissen, ob du dich da jetzt schon so dran gewöhnt hast, diese Länderspielpausen auch so sinnvoll zu nutzen, ob das immer noch schön ist.
Ja, doch, doch. Also definitiv. Also es ist ja jetzt nicht mehr, was heißt dran gewöhnen, ne? Es ist jetzt nicht mehr ganz neu, ne? Mein Rücktritt ist ja jetzt auch schon über 2 Jahre her. Das heißt, die Gewöhnungsphase ist abgeschlossen, dass ich in der Zeit ein bisschen frei habe. Von daher habe ich das hier und da ja immer schon mal genutzt zu dem einen oder anderen Ausflug. Auch einfach mal, manchmal auch bewusst nicht, um einfach mal hier zu sein, ohne Fußball zu haben. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, und da kommen wir gleich drauf, auch dann auch noch ein, zwei so ja Ziele oder wie soll ich sagen, das ist ja nicht einfach nur, wir machen ja nicht einfach immer nur Städtetrips oder so, sondern
bist ja nicht im Open Bus gesessen, so Tower Bridge und so eine schöne Städtetour?
Ne, London Eye haben wir gemacht.
Ja, kennst ja schon.
Finn unten am Eingang, ich gehe da nicht rein, hochgeguckt, oben, als wir ganz oben waren, am Peak quasi, da wollte er nicht mal weg da. Da gesagt, nee, jetzt nicht runter. Da hat sich hier der Chef da oben gefühlt. London Eye haben wir gemacht, das war ist dann aber auch mild. Also wenn man das, ich glaube, das kann man zu Kultur zählen, glaube ich, ne? Das haben wir gemacht, fanden die Kinder ganz witzig. Naja, ansonsten, es gab eigentlich so 2 Aufhänger für diesen, oder eigentlich drei Aufhänger dieses Trips. Das eine war das Harrods, wo wir eigentlich ein bisschen shoppen gehen wollten, auch mal ein bisschen gucken. Das hat aber nicht geklappt, weil wir haben natürlich da in dem Fall die Rechnung auch ohne unsere Kinder gemacht, weil die haben natürlich auf Harrods keinen Bock. Welches Kind hat dann Lust, da irgendwie sich irgendwelche Sachen anzugucken oder zu shoppen stundenlang. Von daher, das wurde gestrichen, also der Teil für die Eltern, der ist weggefallen, haben wir keine Zeit gefunden für. Doch, ich war kurz da mit den beiden Jungs, aber da über die Spielshop-Abteilung bin ich nicht hinausgekommen. Und der zweite Aufhänger war das Winter Wonderland. Felix, das kennst du ja auch.
Gibt's schon wieder?
Hat einen Tag jetzt vor Anreise, haben wir uns natürlich informiert. Am 16. November hat's aufgemacht. Und wir waren am 17. und 18. da. Nee, 18. und 19. Samstag, Sonntag. 18. und 19. waren wir da. Am 17. hat's aufgemacht.
Und was?
Ja, das brauche ich dir nicht groß erklären. Vielleicht für den.
Warst du wieder da? Du weißt, wo ich meine?
Das Glücksrad gab's nicht.
Nicht?
Gab's nicht mehr, aber.
Hast gesucht?
Aber ich habe trotzdem, Felix, nein, jetzt kommt's. Also, Das Winter Wonderland und ich, das sind eine einzige Erfolgsgeschichte. Also das ist wirklich, also das ist ja wirklich, muss man sagen, für groß und klein großer Spaß,
Hast du
ne?
wieder
Also
Curling gespielt?
von der kleinsten, nee, bis zur größten Achterbahn ist da ja alles dabei. Dann muss man auch sagen, das nur nebenher mal kurz. Also das ist, war das damals, als wir da waren, war das schon so extrem deutsch? Also im Sinne von die nicht erst so viele Deutsche da, also auch, aber so die ganzen Fahrgeschäfte, die ganzen Stände, die ganzen, da gab es zwei Bavarian Village. Also das waren wirklich so zwei Oktoberfestzelte, wo deutsche Musik lief. Also da war vom Puff in Barcelona bis alles dabei. Also wirklich, muss ich sagen. Also
Hast dich wohl gefühlt, ne?
das also war mehr als je zuvor, wirklich. Also die Deutschen haben da auf jeden Fall ihre Hand drin. So, da gut, die wilde Maus, die gibt's ja überall, die ist natürlich auch, aber so Munich Looping war eigentlich so die beste Achterbahn. Auch die kommt,
Bist du schon wieder gefahren?
bin ich
Du
gefahren, bin ich
lernst es auch
gefahren.
nicht, ne?
Aber
Und
nein, doch, aber diesmal
was
kontrolliert.
macht die Lippe?
Du machst ja einen Themensprung jedes Mal.
Ja,
Also
muss ja.
das mit der Lippe habe ich doch nicht vom Looping, vom Achterbahn.
Letztes Mal hast du gesagt, von dem ganzen Schlechtsein und Achterbahnfahren hast du den Herpes mitgebracht.
Ja, gut, aber ich bin ja schon mit Herpes hin. Das heißt, schlimmer konnte es nicht werden. Lippe, kurzes Update, nicht mehr dick, aber noch Restspuren. Aber
Ja,
so.
auch kurzes Update von mir. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Nachrichten bekommen, wie denn diese Wundertabletten heißen, die ich dir empfohlen habe. Also da musste ich einige Nachrichten beantworten in der letzten Woche. Da kam einiges. Aber du bist nicht alleine, das wollte ich dir mal damit sagen.
Nee, natürlich nicht, aber du bist jetzt alleine damit, dass du das natürlich hier anpreist, dein
Ja,
Medikament.
ich werde
Das
hier,
muss
das habe
jetzt.
ich mir schon gedacht, ob ich das öffentlich machen kann, nicht, dass ich da irgendwie noch für Nebenwirkungen belangt werde.
Nee, besser nicht, aber trotzdem bist du natürlich jetzt dafür verantwortlich, dass es überall so wirkt wie bei dir, ne?
Ja,
Bei allen,
sicherlich.
das ist auch klar. Na, jedenfalls war es alles sehr viel Deutsch, aber das war nur neben. Ich wollte von einer weiteren Erfolgsgeschichte
Ja,
erzählen. Also
bitte.
damals, kurzer Reminder, war das ja wirklich so. Also ich glaube, es hat noch nie jemand geschafft dort. Und ich glaube auch, ich habe es dieses Jahr nicht gefunden. Ich glaube auch, nachdem ich da gedreht habe, wurde es wirklich abgeschafft. Also da gab es wirklich das Glücksrad und dass das genau da stehen bleibt, wo man will. Ich weiß nicht, was ich damals für eine Zahl gesagt habe. Ist ja
Es
egal,
waren, glaube ich,
jedenfalls.
99 Zahlen und man konnte sich ein oder zwei aussuchen und du hast genau die getroffen, die du ausgesucht hast.
Ja. Das ist richtig. Und dann habe ich da den Hauptpreis abgesahnt. Na, jetzt war es gefühlt sogar noch schwerer. Und zwar war das, ich habe Basketball gespielt, weil Finn hat schon von Weitem gesagt, er möchte so einen riesen Mario, weißt du, von Mario Kart. Und die waren echt riesig. Und ich habe, auf der einen Seite wollte ich ihn unbedingt gewinnen, um ihn glücklich zu machen. Auf der anderen Seite wusste ich, wie sollen wir den jetzt wieder zurückkriegen hier nach Madrid. So, naja, jedenfalls ging es darum, Basketball zu spielen. Und es kam mir schon sehr komisch vor. Also es war dann so, 10 Bälle, 10 Pfund natürlich, ne? Und ein Treffer, dann gewinnst du einen. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also aus der Entfernung waren vielleicht, ja, was waren das vielleicht, 3 Meter oder was? Normal, alles normaler Ball. Da habe ich gesagt, da werfe ich 5 rein normalerweise von dort, ne? Das kann nicht sein. Also ein und dann kriegst du direkt so ein Riesending da. Nun ja, Bälle bekommen und dann ist natürlich, geht das natürlich los, ne? Das ist natürlich eine optische Täuschung. Das heißt, der Ring ist natürlich deutlich, ja, vom Umfang her natürlich deutlich, deutlich schmaler als normaler. Das siehst du halt nicht drauf, wenn du normal drauf guckst. Normal ist der Ring ja dann logischerweise rund und vorne ist er auch rund und von hinten, diese hintere Stange ist dann aber einfach so gerade. Das heißt, viel dichter dran. Weißt du, was ich meine? Also der hintere, das heißt, siehst du aber nicht so gut. Und dann habe ich die ersten 10 geworfen und dann war es auch wirklich so, dass es wirklich oft eigentlich so in and out, weißt du? Also normal wäre er reingefallen, hundertprozentig. So habe ich schon, das gibt's doch nicht. Dann habe ich schon zu Jesse gesagt, ich mal werfe natürlich, werfe ich noch 10 mehr, aber ich glaube, dass das nicht möglich ist. Der passt da einfach nicht rein. Also ich
Hast du
glaube,
Jesse
dass das.
gefragt, hast du noch mal 10 Pfund für mich?
Ach, nochmal, gib mal einen Zehner, hab schon wieder die Augen verdreht. Ich sag, nee, muss ich. Und dann war es halt, wie es so sein sollte, irgendwie der 17. oder 18. Versuch, macht, weißt du, so zwischen den Dinger und fällt rein. Also ich glaube, es gibt nur diese eine Chance und nur so fällt er rein. Jedenfalls, ja, gab es dann den Riesen Mario und alle waren glücklich und den musste man natürlich dann auch noch die nächsten 4 Stunden da rumschleppen. Aber er ist angekommen in Madrid. So viel sei
Hat er
verraten.
ins Handgepäck gepasst?
Ja, wir haben da ein bisschen gebastelt da am Flughafen. Und eins durften wir übrigens nicht mitnehmen. Wir haben den Kindern noch so Leuchtschwerter gekauft. Also wirklich so Schwerter, aber halt natürlich so Plastik, die leuchten. Und die mussten wir dann heute beim Einchecken, weil wir hatten wirklich nur Handgepäck, die mussten wir dann aber wirklich aufgeben, weil die durften wir nicht mitnehmen ins Handgepäck, ins Flugzeug. Das wirkte wohl zu gefährlich. Man darf wohl nicht mal ein Plastikschwert mit reinnehmen. Da haben wir extra noch einen Koffer aufgegeben für 3 so Plastikschwerter, die leuchten. Aber auf dem Weg war auch schon klar, das war die richtige Entscheidung, weil es wurde 3-mal danach gefragt, wo denn jetzt das Schwert ist. Also das alles mitgekommen.
So ist es, aber so ist halt mal, wenn man Linie fliegt, ne? Dann lernst du es auch mal kennen.
Ja. War alles gut. Hab's überlebt. Da. Jedenfalls, ja, also Winterwunderland sehr erfolgreich. Beide Tage auch gewesen. Ist auch wirklich immer, also wer da noch nicht war, dem kann ich das auch wirklich nur empfehlen. Also wirklich für klein und groß und für Kinder ist das wirklich ein Traum. Ist zwar alles arschteuer, das ist in London sowieso der Fall, aber es ist wirklich gut. Und das kannst du ja auch von damals noch gut beurteilen, ne? Also das hat schon Spaß gemacht.
Ja, dann spiel halt nur eine Runde Basketball, ne?
Naja,
so teuer ist.
Ja, aber jetzt am Ende, wenn man es rechnet, ne, habe ich 20 Pfund bezahlt. Ich glaube, wenn ich diesen Mario so im Harrods gekauft hätte, der hat 200 gekostet.
Ja, aber hat nicht so viel Spaß gemacht.
Genau, der wurde eingepackt. Ja, und dann kommen wir zum dritten Aufhänger der Reise und das war ein Konzert von Ed Sheeran. Das war gestern Abend, also Sonntagabend. Also er hat Samstag und Sonntag gespielt, aber wir waren gestern Abend dort. Und ja, das war natürlich wunderbar, ne? Also nicht nur, dass das ein besonderes Konzert war und wir sowieso alle große Ed Sheeran Fans waren, es war auch eine Überraschung im Übrigen, gerade für die Kids, also die wussten nicht, wo wir hingehen, bis da diese Halle und bis das erste Bild von ihm, also wir haben gesagt, wir gehen essen jetzt, noch hier zum Abschluss in London, haben so geguckt dann, als wir plötzlich da das gesehen haben, aber das war halt, also ich wollte unbedingt zu diesem Konzert, ich meine, wir waren ja letztes Jahr schon einmal bei Ed Sheeran und werden es wahrscheinlich auch noch öfter sein, aber er hat ja dieses, also hat er auch gesagt, dass er dieses Album, also in der Form, und er hat es ganz gespielt und dann später natürlich noch andere Lieder von früher, aber dass er das nur an diesem Wochenende macht, also Samstag, Sonntag, dass das eben, das war jetzt auch ja ein Album, dieses Autumn Variations, was ja eigentlich so ein bisschen außer der Reihe war. Also er hat ja diese ganze Mathematics-Tour mit Subtract und Divide.
Du bist wieder richtig
drin,
ne?
Ja, ich möchte das kurz erklären. Ja, weil du es eben nicht bist. Jedenfalls hat er dieses Album einfach mal so nebenher geschrieben und ja, ohne irgendwelche Plattenlabel, ohne große Ankündigung, ohne weiß ich was, hat es einfach rausgebracht, hat gesagt, das ist einfach nur für die Fans und er spielt es auch nur an diesem Wochenende voll. Also er wird immer wieder natürlich auch Lieder einbinden in Konzerten, aber nur in diesen 2 Konzerten spielt er das Album voll und das ist ein Top-Album und das kannten alle, deswegen wollte ich unbedingt dorthin. Das war der eine Grund und das zweite ist die Locations und das war diese Royal Albert Hall und die ist wirklich, Felix, das ist magisch. That's magic. Also die war wirklich, sind knapp 4.500 Leute oder so und er so natürlich so dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses, ich war noch nie bei einer Oper, aber so stelle ich mir vor, so in so einen Location sind so Opern und sowas, aber wirklich so ein bisschen intimeres Konzert und das war toll. Das war fantastisch und deswegen war es eine super Reise nach London, Felix.
Ja, ich merke das schon, wie du am Schwärmen bist, dass du wieder sehr glücklich bist. Also das heißt ja, du bist ja wirklich ein riesen Fan, ne, von Ed Sheeran. Das kann man ja schon behaupten.
Das kann man behaupten. Das habe ich auch vererbt, beziehungsweise gut erzogen, sagen wir mal so.
Ja, ich frage deswegen, weil du, jetzt gibst du da Geld im Harrods.
Hast du dir dein Quiz oder was?
Nein.
Quiz?
Nein, keine Sorge. Jetzt gibst du da wieder im Winter Wonderland Unmengen an Geld aus, hast du jetzt schon beim Flug gespart, bist mal Linie geflogen, das ist ja okay. Aber wenn du wirklich so ein Fan bist, ne, habe ich heute gelesen, Ed Sheeran versteigert seine Unterhosen. Willst du da nicht mal zuschlagen? Also wenn du schon so ein großer Fan bist.
Nee, du. Das lassen wir ihm. Lassen wir ihm seins. Oder irgendjemand anders, der das möchte. Also mit den Unterhosen bin ich zufrieden.
Naja, aber da hier steht auch noch 20 Pullover, 11 Hosen, 14 Mützen und 73 Paar Socken. Also das ist alles, was er versteigert. Mhm. Ich weiß nicht, ob er Geldprobleme hat, aber da würde ich jetzt sagen, wenn du wirklich Fan bist, dann holst du wenigstens mal so ein paar Socken.
Nee, also ich bin bereit, für Konzerttickets sehr viel Geld auszugeben, aber...
Also ist natürlich für einen guten Zweck. Das ist ja nicht für ihn, das Geld.
Alles Genannte habe ich selbst. Von daher, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe auch das leise Gefühl, dass das in der Tat nicht ist, weil er Geldprobleme hat. Also,
nee, ich habe schon nochmal...
Würde er schlecht wirtschaften.
Nochmal drüber gelesen, das ist ja für einen guten Zweck natürlich, deswegen, naja. Gut, haben wir das auch.
Ja.
Na?
So ist das. Das war London, Felix.
Ja. Was hatten wir noch auf der Liste?
Rom. Ja, gehen wir mal chronologisch durch. Du warst, ich weiß gar nicht, wann das war, da musst du mich jetzt nochmal reinholen. Ich habe da irgendwann nur mal eine Instagram-Story von dir gesehen, dass du in Rom warst und da ist wohl dann auch ein Spiel gewesen, tippe ich mal.
Ja,
sag doch mal, was du da gemacht hast, wie das war.
Ich mache die Stories auch nur, damit du weißt, wo ich mich aufhalte, ne, damit du auch,
ja, das ist auch gut.
Up to date bist. Ja. Ne, das war so ein Rom, einmal hinfliegen und wieder zurück. Also das war, ich bin Freitag hin.
In and out, ja.
In and out. Normal fliege ich ja mal einen Tag früher, aber ich war die Woche schon sehr viel unterwegs. Deswegen dachte ich, einen Tag länger zu Hause ist für alle Beteiligten eine gute Idee. Und was halt schön war, war schönes Wetter, ne? Also wir sind ja hier in Berlin schon wieder fast im Winter angekommen und Rom waren so knapp 20 Grad. Das war schon sehr angenehm, aber ich war natürlich zum Arbeiten da mit meinem RTL. Habe ich das Spiel Italien gegen Nordmazedonien begleitet, in der EM-Quali, und habe wieder so ein neues Stadion kennengelernt. Ich war ja im Oktober in Wembley, da war ich das erste Mal jetzt im Stadio Olimpico in Rom.
Mhm.
Da hast du auch noch nicht so oft gespielt, glaube ich, ne? Ich glaube, gegen AS Rom
war. Ja, da habe ich schon ein paar Mal, ja? Hab ich schon ein paar Mal gespielt, ja. Also AS Rom hatten wir in der Tat schon 2-3 Mal.
Okay.
Da habe ich auf jeden Fall schon agiert, ja.
Jedenfalls.
Ja, auf jeden Fall einmal mit Bayern und einmal mit Real, das auf jeden Fall.
Okay. Ja, es war auf jeden Fall für mich ein neuer Stadionpunkt.
Aber ist nicht so schön.
Nee.
Aber da ist Wembley ein anderes Kaliber.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem angenehm. Ja, und dann habe ich das Spiel da, ne? Mein Expertenwissen preisgegeben, ne? Co-kommentiert. War eine runde Sache, war sehr zufrieden und dann bin ich nächsten Tag früh zurück. Also kann ich von Rom gar nicht so viel erzählen, aber jetzt nicht so ein schönes Programm, was du da in London gemacht hast, da kann ich nicht bieten.
Kannst nicht bieten, ja. Na gut, aber dann bist du ja zurück nach Berlin und dann kommen wir direkt zu Berlin. Denk mal, kurze Stippvisite zu Hause und dann habe ich wiederum in deiner Instagram-Story gesehen, dass du auch da bei einem Länderspiel warst, ne?
Das ist richtig. Wieder ein Olympiastadion.
Ja, da sag mal, was du da gemacht hast. Also einfach nur Fußball geguckt wahrscheinlich, ne? Ich muss ja zugeben, also ich habe vom Länderspiel, ja, vielleicht so die letzten 20, 25 Minuten sowas noch gesehen. Wie gesagt, war ja schwer beschäftigt, hast ja gehört. Also ich glaube, zum Anpfiff saß ich noch in der Achterbahn. Von daher kann ich da gar nicht so viel dazu beitragen, was da passiert ist. Aber du warst ja im Stadion. Das heißt, du hast ja den vollen Überblick. Und da du ja nicht, glaube ich, nicht im Einsatz warst dort, zumindest nicht irgendwie als Co-Kommentator oder Experte oder sonst was, kannst du ja mal hier dein Expertenwissen preisgeben, wie du das erlebt hast.
Ja, ich möchte trotzdem auch ein bisschen ausholen, so wie die Umstände waren. Ich war nämlich, sag ich mal, zu einem Viertel war ich auch offiziell da. Hatte auch ein bisschen jobmäßig was zu tun. Ich war in meiner Rolle, ne, ich schlüpfe ja immer wieder in verschiedene Rollen. Ich war in meiner Rolle als Botschafter der Handball-EM, war ich da, um da ein bisschen Werbung zu machen. Und das habe ich in dem Falle gemacht, als ich in der Halbzeit unten am Platz war, zusammen mit dem WM-Organisationschef Philipp Lahm. Ne, EM ist es ja. Für die Fußball-EM natürlich. Da haben wir auf Stadionton quasi ein Halbzeitinterview gemacht und das war so meine Aufgabe, 2-3 Fragen beantwortet, ein bisschen Werbung gemacht für die Handball-EM und das war es dann eigentlich schon, aber das hat mich dazu gebracht, dass ich über den DFB vorher dann eingeladen wurde, beziehungsweise auch 4 Tickets beantragt habe. War dann mit 3.
Stattgegeben, oder?
Stattgegeben. Ich wusste aber dann auch nicht, was sind das jetzt für Tickets oder so, habt ihr dann auch erst an dem Tag bekommen, hatte noch 3 Jungs dabei. Und dann sind wir halt dahin und ich wusste immer noch nicht genau, was das für Tickets sind und dann geht die Tür auf und dann saß er in der Ehrenloge, ne? Jogi war da, Rudi, Aki Watzke und ich glaube, wenn der Bundes-Olaf da gewesen wäre, der hätte auch da gesessen. Also das war, glaube ich, so mit die edelsten Plätze in diesem Stadion. Habe ich mich im Nachhinein noch ein bisschen entschuldigt bei den Jungs, das haben wir jetzt alle nicht erwartet, dass wir da jetzt sitzen dürfen. Und,
bei wem hast du dich entschuldigt? Bei den genannten gerade, oder was?
Nee, bei den Jungs,
jetzt machst,
die ich dabei hatte.
Was du da jetzt zu suchen hast.
Bei den Jungs, die ich dabei hatte, das war eher so Kategorie Fanblock.
Stehblock, ja. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob du dich dann auch noch bei allen anderen entschuldigen musstest, bei Yogi und so.
Nee. Yogi habe ich übrigens kurz gesprochen. Ich soll lieb grüßen, ne? Frag, was macht der Weltmeister?
Yogi ist
Weltmeister. Hat er gefragt. Er hat gesagt, der ist in London. Ja. Er macht alles richtig. Ja, das nur zu den Umständen. Das nur zu den Umständen. Und zu dem Spiel, was mich so im Nachhinein vor allen Dingen ein bisschen wundert, dass alle jetzt so überrascht waren, dass jetzt deutlich mehr Stimmung pro Türkei war. Also das war ja wirklich zu erwarten, oder?
Ja, ich glaube, dass die Leute wahrscheinlich so mit einem 50-50-Ding gerechnet haben, was wahrscheinlich ja auch schon mehr ist als bei jedem anderen Heimspiel normalerweise und auch sein sollte eigentlich. Aber das ist der Unterschied. Ich meine, du kannst es besser beurteilen. Ich habe ja nur gelesen, aber der soll ja schon eklatant gewesen sein. Und ich glaube, das ist ja dann trotzdem, ja, jetzt kann man sagen, natürlich, man weiß, dass natürlich viele Türken auch in Berlin wohnen und natürlich da auch heiß auf die Tickets sind und alles. Aber eine Verteilung geht ja dann trotzdem irgendwie immer noch über den DFB, vor allem bei einem Testspiel. Deswegen war vielleicht dann die Überraschung doch ein bisschen größer. Ich weiß ja auch nicht, wie es war, ob die alle gekauft wurden, ob die dann irgendwie auch wieder verkauft und von türkischen Anhängern dann den Deutschen abgekauft wurden oder was auch immer. So wie es damals ja ein bisschen war, ne? Bei Frankfurt in Barcelona, wo du das Gefühl hattest, die Barca-Fans, okay, wenn da einer so viel bietet, mein Gott, ob ich jetzt Barcelona gegen Frankfurt sehe, da kommen auch wieder andere Gegner, ne? So, dass sie dann sagen.
Ja.
Und plötzlich hast du da eine weiße Wand. Also das weiß jetzt nicht, wie der Hintergrund da war, aber ich glaube, die Deutlichkeit hat ein bisschen überrascht, dass viele Türken da sein werden, glaube, das war klar, aber dass dann doch so die Überhand da war, ich glaube, das war so ein bisschen das, was sie überrascht hat.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die Aufteilung so eklatant war. Es war einfach die Stimmung, die die gemacht haben. Also wir kennen ja die deutschen Länderspiele, da ist ja eh nicht so wie die überragende Stimmung. Gerade in den letzten Jahren. Und das waren dann, ich weiß gar nicht, ob das so viele mehr dann türkische Fans im Stadion waren, aber die haben halt deutlich mehr Party und Lärm gemacht. Also das war halt dieser krasse Unterschied, aber der war irgendwie auch zu erwarten. Ich meine, man hat ja schon auch in der Champions League bei Bayern gegen Gala gesehen, dass da mehr Stimmung pro Galatasaray war als Bayern in der Allianz Arena.
Okay, na, das habe ich gar nicht mitbekommen.
So überraschend fand ich das jetzt ehrlich gesagt dann nicht. Und für so ein Testspiel war das schon richtig, richtig gute Stimmung. Also hat dann schon irgendwo auch Spaß gemacht. Also ich habe auch gesagt, so während des Spiels, lass sie mal bitte zumindest ein Tor machen, die Türken, damit einmal hier richtig Halligalli ist.
Ja.
Das war dann auch so. Und dann können sie von mir aus dann auch im Nachhinein 4-1 verlieren. Aber am Ende war dann wirklich da Partystimmung im ganzen Haus. Und ja, was willst du sagen zu dem Spiel? Ne? Ist dann immer schon irgendwie ernüchternd. Man dachte so nach den ersten beiden Spielen unter Nagelsmann, da war jetzt auch nicht die Riesengegner, aber da war ein bisschen zumindest diese Stimmung positiver geworden. Aber so ein Spiel irgendwie, wo du das Gefühl hast, dass gerade die ein, zwei Spieler auf dem Platz, auch der Deutschen, gar nicht wieder so sich bewusst sind, was es bedeutet, jetzt irgendwo auch eine Stimmung aufzubauen Richtung EM, so wenig Einsatz oder so. Also das war irgendwie, keine Ahnung, das sieht man im Stadion dann immer ja noch ein bisschen besser. Das war so ein bisschen ernüchternd, fand ich, dass man da es so leicht herschenkt, diese Stimmung, die vielleicht auch aus den letzten ein, zwei Spielen hätte mitgenommen werden können, dass die so irgendwie einfach egal war. Keine Ahnung. Also da kam überhaupt nichts rüber. Und vor allem, wenn du dann die Emotion bei den Türken gesehen hast, war das schon der krasseste Unterschied und das war so ein bisschen ernüchternd, fand ich.
Ich kann dir das in dem Fall nicht widersprechen, ne? Weil ich das, wie gesagt, in der Tat viel zu wenig vom Spiel gesehen habe, als dass ich jetzt sagen könnte, war so oder war nicht so. Ich kann natürlich wieder erstmal nur die Schranke reinwerfen, hier zu sagen, wenn das Ding jetzt hier morgen gegen die Ösis 5-0 gewonnen wird, dann ist das wieder ein Gespräch von gestern. Aber das ändert ja daran nichts, ne? Also das ist ja trotzdem so die Idee gewesen, dass man die aufflammende Euphorie so ein bisschen aufrecht hält. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das eine wirkliche Euphorie war. Ich glaube, es war einfach auch viel Hoffnung mit drin, ne? Durch den Trainerwechsel, dass es besser wird. Ich glaube, eine Euphorie.
Nee, aber die baust du ja auf und
Genau. Die kannst du dir ja nach den letzten Jahren nur über viele Spiele aufbauen und nicht über ein, zwei. Aber ein Trainerwechsel ist ja immer ein Impuls, ja, wo man auch den einen oder anderen Fan vielleicht mal wieder mit reinholt, der sagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob sich was ändert und der dann auch irgendwie offen dafür ist, dass es wieder in die richtige Richtung geht, weil ich bleib dabei, es gibt ja keinen, oder ich glaube, es gibt keinen deutschen Fan, der nicht Bock hat auf ein geiles Turnier nächstes Jahr,
ja,
auf ein erfolgreiches Turnier, aber natürlich bedarf es da im Idealfall nicht auch im ersten Spiel nicht so eine Stimmung, da gucken wir mal, sondern dass du dann vorher schon ein bisschen vorgearbeitet hast und sagst, boah, da hast schon alle wirklich auf Spannung sitzen. Und ja, dann ist es natürlich in dem Fall schade, weil das natürlich, also im Normalfall ist die Türkei natürlich auch ein Gegner, den du zu Hause eigentlich schlagen solltest, sage ich mal.
Und die haben ja nicht mehr der A11 gespielt, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Okay,
ja, da haben schon noch einige gefehlt, das ist natürlich auch.
Aber bei Deutschland ja auch, ne? Also dann muss man ja wahrscheinlich auch auf beiden Seiten ein bisschen schauen, ne? Der eine oder andere hat gefehlt, weiß nicht, Musiala verletzt. Denke, dass hinten dann auch wahrscheinlich eher Hummels gespielt hätte, wenn er fit gewesen wäre. Das glaube ich schon.
Zumindest haben wir einen neuen Linksverteidiger, da wissen wir jetzt auch Bescheid. Von daher
ist er. Ja, auch das, ich habe das gelesen im Nachhinein, aber auch da, wie gesagt, weiß nicht, wie er es dort gemacht hat. Ich habe da unterschiedlichste Sachen gelesen, auch die Aussagen von Julian danach, dass er es eigentlich gut gemacht hat. Ich kann es dir nicht beantworten. Wie gesagt, da halte ich mich zurück. Ich war, wie gesagt, in der wilden Maus.
Da hast du alles richtig gemacht, Toni. Ich glaube, was man jetzt schon wieder voraussagen kann, ich meine, wir kommen jetzt erst am Mittwoch raus, das Spiel morgen ist Dienstag gegen Österreich. Das
ist korrekt.
Wir wissen ja auch, dass in Österreich viele Deutsche leben, aber ich glaube nicht, dass die Deutschen in Österreich so eine Stimmung hinkriegen wie die Türken hier in Deutschland. Da bin ich mir mal ziemlich sicher.
Ich glaube nicht, dass sie so viele Karten bekommen.
Ja, aber also selbst wenn, glaube ich.
Ich glaube auch nicht, dass das Interesse ganz so groß ist wie von türkischer Seite. Aber naja, so ist das. Wir können mal wieder nur sagen, gut, dass es nur ein Testspiel war. Ja, aber klar, irgendwann wäre natürlich auch mal gut, wenn man ein paar Testspiele gewinnt. Das ist auch, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber was ich mir mal hier so notiert hatte, und da bleiben wir auch bei Länderspielen, auch teilweise bei Testspielen, ist, und das ist ja jetzt so ein bisschen gravierend, finde ich, die letzten Tage, weil es auch uns betrifft, direkt hier bei Real, aber jetzt auch den neuesten Fall, glaube ich, gestern, Gavi von Barcelona, Kreuzband und Meniskus kaputt. Camavinga hat sich im Training bei Frankreich verletzt, glaube auch.
Außenbandriss?
Ja, geht in die Richtung, ja. Auf jeden Fall dieses Jahr beendet. Vinicius, erste Halbzeit ausgewechselt, Brasilien, auch was Muskuläres, höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher auch mindestens dieses Jahr beendet. Natürlich kann das immer passieren. Und es ist dann auch natürlich mal Pech dabei und so weiter, aber ich habe mich irgendwie immer in den letzten Tagen, so wenig ich auch mit Fußball zu tun hatte, jetzt während der Länderspiele, natürlich kriegt man es mit, gerade wenn es auch noch unsere Mannschaft betrifft, auch immer mal wieder so gedanklich mir gedacht, so als, natürlich ist das bitter für den Spieler, aber einfach auch für den Verein finde ich das immer eine unfassbar bittere Sache, das so hinzunehmen, ne? Das ist dann, also ich meine, klar, du weißt, bis Ende des Jahres, natürlich geht's bei einigen auch dann noch um was, kann man immer dann abwägen. Man muss auch natürlich irgendwo die Nationaltrainer verstehen, dass die natürlich dann auch immer alle reinschmeißen, weil die jetzt auch sagen, okay, jetzt ist November, danach ist nochmal ein März-Länderspiel oder zwei und dann ist das Turnier, ne? Dass die natürlich auch.
Ich glaube, gerade in Südamerika sind ja auch Pflichtspiele, ne? Die spielen ja auch eine Quali.
Ich glaube, die sind in der WM-Quali, ne?
Ja.
Die spielen auch WM-Quali dann schon und spielen, glaube ich, auch die Copa America, glaube ich, nächstes Jahr im Sommer, wenn hier EM ist. Aber trotzdem ist das so aus Vereinssicht, finde ich, unfassbar bitter einfach, weil du stellst deine Spieler ab, fit. Du bist als Verein am Ende der Tage der diesen Spieler bezahlt und wenn der sich hier verletzt, dann ist das bitter, aber dann ist das irgendwie, dann hinterfragst du dich selbst oder manchmal brauchst du dich auch gar nicht hinterfragen, weil es Pech ist. Aber irgendwie dann einen fitten Spieler zur Nationalmannschaft zu geben und der kommt dann wieder und fällt ein halbes Jahr aus oder zwei Monate oder was auch immer, das ist schon bitter und ich finde, das ist einfach in meinen Augen, ja, es ist selbst produziert. Also der fällt ja auch auf, es sind das ganze Jahr über Verletzungen, weil ich finde speziell so Richtung Ende des Jahres fällt es auch oft auf, dass dann längere, schwerere Verletzungen dazukommen, weil das einfach auch so ein Jahr, dem muss man dann irgendwann irgendwie auch Tribut zollen, finde ich. Und ich will gar nicht wissen, wenn man jetzt Beispiel Vinicius zum Beispiel mal nimmt, will gar nicht wissen, wie viel Pflichtspiele, also er hat, glaube ich, immer gespielt. Also er hatte ja schon eine Verletzung jetzt in der Vorrunde. Und sonst hat er, glaube ich, immer gespielt einfach. Immer und alles. Und so viele, wie halt aktuell mittlerweile gespielt wird, ist das nach wie vor, und das, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesagt, kann das nur wiederholen, dass du dir auf Dauer einfach deine besten Spieler und die Attraktion, weswegen die Leute ins Stadion gehen, die machst du dir kaputt. Die machst du dir kaputt und dann das Ergebnis ist dann sowas. Und das wird nicht aufhören. Und deswegen glaube ich einfach, dass man da einfach nach wie vor versuchen muss, dran zu feilen, dass es in irgendeiner Form weniger Spiele werden. Das geht, glaube ich, nicht anders. Ich glaube, dass es auf Dauer sonst einfach so ein Dauerzustand wird, dass du die Spieler, die vor allem viel spielen und dann auch schon in jungen Jahren viele Verletzungen haben werden. Und das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich meine, das, was jetzt bei Vinicius, Camavinga passiert, bei Gavi, egal bei wem, es kann ja auch im Verein passieren, ne? Also das ist jetzt nicht so, weil es jetzt bei der Nationalmannschaft passiert ist.
Nee, aber da geht's um Gefühl, ne? Da geht's einfach um Gefühl, zu sagen, das ist unser Spieler, den bezahlen wir. Und wir versuchen, so gut es geht, auf den aufzupassen hier, dann gibst du ihn weg und dann kommt er wieder und ist ein halbes Jahr raus. Kann mal Pech sein, habe ich vorhin auch gesagt, aber es ist natürlich würden sich die Vereine auch oft wünschen, dass dann mal jemand sagt, pass auf, lass den mal die 2 Wochen hier.
Ja, total. Also das, na klar, aber ich meine, im Endeffekt, die Nationaltrainer, die haben ja auch irgendwo Druck und müssen Erfolge liefern und dass sie dann ihre besten Spieler haben wollen, ist klar. Aber gerade natürlich bei den Südamerikanern oder andere Spieler, die von anderen Kontinenten kommen, die dann wirklich auch noch in dieser Phase ewig lange Reisen haben, das kommt ja auch noch mal oben drauf. Und das, klar, also ich bin da deiner Meinung, das ist die Belastung, ist einfach für die Nationalspieler. Und das war ja auch noch zu deiner aktiven Nationalspielerzeit.
Ja, ja.
Kannst du es ja am besten nachempfinden. Da habe ich es ja auch schon auch mal zu dir gesagt. Also ich würde das nicht hinkriegen oder ich hätte das nicht hinbekommen. Weil das ist eine Belastung, glaube ich, die langfristig einfach zu schweren Verletzungen führt. Und ich meine, Vinicius, wie alt ist der?
Was haben wir? 22? Na? 29?
Sowas. Ja, der macht noch 600 Spiele in seiner Karriere. Also
ja, wenn es gut läuft.
Ob das dann irgendwann so gut ist im Alter, weiß ich auch nicht, du.
Ja, ich meine, das ist für ein Alter ist das Profifußball sowieso nicht so gut, glaube ich, aber
ja, rechtzeitig einen Absprung finden, ne? Lass dir das gesagt sein.
Ja, ist ja auch so, ist ja auch definitiv so, aber es wäre schon mal schön, wenn man gut durch die Karriere kommt, so, und das ist halt dann doch nochmal ein Tick extremer geworden als damals, das ist einfach so. Nun ja,
gute Felix, Besserung.
Gute Besserung muss ich hoffentlich nicht bald zu dir sagen, weil da würde natürlich auch eine kleine Angst mitschweben. Hintergrund ist der, dass du jetzt, ich weiß das gar nicht, was haben wir jetzt? Was, bist du jetzt 3 Jahre bis raus?
Nee, bist du 3 Jahre? Zweieinhalb.
Zwei?
Gute zweieinhalb.
Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre ist es her, dein letztes Spiel. Einmal Profispiel, der andere hat das Gekicke da erzählen wir jetzt nicht mit, aber zumindest mal dein letztes Profispiel. Und jetzt hast du den Plan gefasst, die Fußballschuhe wieder zu schnüren. Sag doch mal, wann und wo.
Ja, jetzt habe ich ja gerade gesagt, einen rechtzeitigen Absprung finden. Aber ich springe wieder drauf auf den Zug.
Ein Comeback ist nie ausgeschlossen. Aber ohne englische Woche.
Ja, so eine 2,5 Jahre Pause, tu mal gut. Dann kannst du wieder anfangen. Nee, ich werde am 5. Januar, ich kann es sogar genau terminieren, am 5. Januar ist das große Comeback, so groß ist es gar nicht, ich werde die Hallenschuhe schnüren und zwar für die Werder Bremen Traditionslegendenmannschaft. Da gibt es ein großartiges Hallenturnier in Oldenburg, was auch von Sport 1 übertragen wird, ne? Um schon mal ein bisschen Werbung zu machen. Da kann jeder einschalten, so ein Neujahr ist ja mal so langsam ins Jahr kommen, da kann man ein bisschen Hallenfußball gucken. Und da werde ich aufdribbeln, ja, da kommen so 5.000, 6.000 Zuschauer und ich habe mich mal ein bisschen gegen gewehrt, so Traditionsmannschaft, Legendenmannschaft, ne, das hört sich dann schon immer sehr alt an,
ja, richtig,
ne? Was man irgendwo nicht sein will, aber da spielen auch viele mit, wo ich sage, das sind gute Freunde, mit denen habe ich Bock zu kicken, die sind auch gar nicht so alt.
Also sag mal ein paar,
ja,
dann kann ich mir eine Meinung machen.
Finn Bartels dabei, Naldo wird dabei sein, Aaron Hunt, Philipp Barkfrede.
Naldo in der Halle, Alter, da brauchst du ja nur einmal ablegen hinten.
Knaldo.
Weiß nicht, wer steht im Tor, Tim Wiese wahrscheinlich nicht,
nee, ist
der
ja,
wird nicht eingeladen.
Wurde ausgeladen aus der Traditionsmannschaft.
Ja, Andi Reinke,
Andi Reinke
ist eine Option.
Wittwald ist dabei und Andi Reinke hat, glaube ich, auch schon mal mitgespielt.
Ja, ja, klar, früher mit Ailton. Aber
Olli Reck, ja. Ich glaube, Olli Reck hat auch mal mitgespielt. Na, mal gucken. Bin ich gespannt.
Wiedwald auf Naldo und Naldo haut das Ding rein. Das ist
ja. Ja, sonst haben wir noch, was habe ich jetzt gesagt? Barkfrede, Valdez und natürlich
Flanke in der Halle auch mal eine Flanke bringen, der schraubt sich hoch.
Und natürlich, ne? Wir wissen, wer noch dabei ist.
Nee.
Ailton. Der Dschungelkönig. Hat er gewonnen, den Dschungel?
Google-Witz.
Ich weiß gar nicht.
Damit steht der Torschützenkönig auch fest.
Ja, der will da immer seine Tore machen. Ja, und da will ich dabei sein. Also ich würde mich freuen, Toni, wenn du einschaltest, ne, und die Daumen drückst.
Wann ist das nochmal? Habe ich ja schon wieder vergessen. Kannst du nochmal wiederholen.
5. Januar. Kommst du gerade von deiner Geburtstagsfeier am 4. und dann kannst du am 5. entspannt Hallenfußball schauen.
Ja, wir spielen am 3. Januar und dann glaube ich irgendwie... Irgendwann, wir haben 5. aber noch nicht. Ja, gucke ich mir an. Aber Le Chef, was mit Le Chef? Abgesagt?
Nicht erreicht.
Keine Zeit?
Nicht erreicht. Ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal, aber die Hoffnung ist nicht groß. Aber jetzt, um das auch nochmal ein bisschen ernsthafter zu beurteilen, ich habe auch die Motivation einfach, und das kannst du schon auch nachvollziehen, dass ich das zumindest einmal möchte, dass mich Paula aktiv spielen sieht irgendwo. Und immer natürlich immer schon ein bisschen Fernsehen geschaut und ein paar Videos gezeigt und so. Und jetzt begreift sie das natürlich. Sie war einmal im Stadion, wo ich noch gespielt habe, aber das hat sie natürlich nicht so richtig mitbekommen. Da hat sie auch die ganze Zeit gepennt. Und
besser ist wahrscheinlich auch, ne?
Ja, Braunschweig, da haben wir sogar gewonnen, glaube ich, das Spiel. Aber gut, hat sie dann nicht so mitbekommen. Und natürlich werden wir dann so ein bisschen auch deine Spiele schauen, oder dann sagt sie mal, ob das meine Arbeit ist, weil ich ihr davon einmal so erzählt habe. Und jetzt will ich, dass sie das zumindest einmal so in diesem Rahmen vor Ort miterleben kann. Und das ist für mich auch eine Motivation gewesen, das einmal zu machen.
Wo ist das nochmal?
In Oldenburg.
In Oldenburg. Ja, dann hat Paul natürlich auch eine Anreise, ne?
Ja, das ist schon alles geplant, du. Das ist schon geplant, okay. Mit Vorlauf über Bremen ein paar Tage und so. Dann ist er halt nicht mehr so weit.
Ja, du, was soll ich sagen? Viel Erfolg. Viel Erfolg, einfach...
Ja, du schaust ja wohl rein.
Einfach steil auf Ailton oder Flanke auf Nelson Aedo-Valdez. Und da kann eigentlich nicht viel passieren. Das ist eine junge Truppe, ey. Da geht er da als absoluter Favorit rein. Die meisten können sich ja gar nicht mehr so bewegen, ey, aber ihr seid ja alle Mitte 30, ey. Also bis auf Ailton und ja, das war's schon eigentlich. Der Rest ist ja alles noch fit.
Ja, du.
Wen haben wir denn da Teilnehmerfeld? Kennst du das?
Ja, ich müsste nochmal nachschauen. Ich weiß, dass wir HSV in der Gruppe haben, also direkt mal ein Derby in der Gruppe.
Ja.
Ne, ich glaube Galatasaray auch noch in der Gruppe. Sind so Dreiergruppen.
Ja. Aber der Fan sieht er nicht auf eurer Seite. Das kannst du mal wissen.
Das ist okay. Das sind, glaube ich, 2 Dreiergruppen am Ende. Also man muss Zweiter werden, um ins Halbfinale zu kommen.
Ja, das ist immer so. 2 Dreiergruppen, Halbfinale, Finale. Das stimmt.
Also Halbfinale ist sehr wahrscheinlich. Ne? Gegen HSV, ey, sollte doch klappen. Die machen wir weg.
Ja, HSV. HSV wird... aber ist mal was Neues. Sie werden mindestens Dritter, HSV.
Ja gut, der Relegation kennen sie ja schon.
Nun ja, na gut, aber als Dritter gibt es da offensichtlich keine Relegation.
Ja, ist ein kurzer Weg
nun
nach Hause.
Nun ja, da gehe ich ganz stark von dem Titel aus. Aber du hast gesagt, sind direkt Back-to-Back-Turniere. Woche später nochmal, ne?
Woche später ist in Frankfurt eins, ja, da habe ich jetzt auch schon zugesagt.
Ja.
Weiß nicht, aber gut, solange es keine englische Woche ist, bin ich natürlich dabei.
Was dich erholt haben, ne? Ja, kannst ja immer 2 Minuten Vollgas und dann läufst du einfach zur Bande und springst raus. Ja. Musst da nicht mal ausgewechselt werden, oder?
So habe ich das früher auch gebraucht.
Ja, immer noch spielen. Ja gut, fantastisch. Da wünschen wir viel Erfolg. Das gucken wir uns natürlich an, ne? Ist ja klar.
Ja, will ich hoffen, ne?
Den Budenzauber da. Nun ja, Felix, wir machen noch ein paar Fragen, würde ich sagen. Die erste kommt vom Thomas, vom Tommy aus Buch. Moin, sind Toni und Felix. Ich habe mal eine Frage an euch beide. Top-Podcast, sagt er noch. Klar. Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften sind eurer Meinung nach für einen erfolgreichen Mittelfeldspieler am wichtigsten? Und könnt ihr die vielleicht in ein Ranking bringen? Liebe Grüße und macht weiter so, der Thomas.
Also sagen wir mal, einen guten Mittelfeldspieler, ne? Erfolgreich ist jeder gute Mittelfeldspieler ist ja nicht automatisch erfolgreich, aber nur die Eigenschaften, die man haben sollte, dass man in beide Richtungen denken kann, ne? Also sowohl nach vorne als auch nach hinten. Du auch natürlich quer zur Seite tun, das wissen wir ja. Und
gehört ja auch zu alle Richtungen.
Ja, und dem eingeschlossen ist es einfach eine Spielübersicht, würde ich sagen. Ja, also gerade mit dem Ball hat man ja wirklich vor sich Leute, hinter sich Leute und neben sich Leute. Also man sollte schon eine gute Übersicht haben, da irgendwo den freien Mann zu sehen, einfach weil man viele Anspielstationen haben kann, weil man in der Mitte des Feldes ist. Dann würde ich sagen, eine Zweikampfstärke gehört auch schon dazu. Ein gutes Stellungsspiel auch. Antizipieren nennt es der Abiturient auch, Bälle abzufangen, weil da auch viele Bälle immer ins Zentrum kommen. Und ja, du musst natürlich auch, wenn du richtig gut bist, hast du auch noch einen guten Abschluss, weil du auch oft in Abschlusssituationen außer Distanz kommst. Und schon auch, jetzt gehen wir mal weg mit dem Ball, einen guten Laufumfang sollte man im Spiel auch schon haben, weil man ja wirklich vieles abdeckt, vorne, hinten, hab's gesagt, und Seite, da ist dann schon auch viel Raum, um ein paar Meter zu machen. So, das sind so die Sachen, würde ich sagen, die entscheidend sind.
Ja, hast du schon einiges gesagt. Ich würde noch, mit irgendwie, also du hast gesagt mit Übersicht, ich würde das so ein bisschen Orientation nennen, ne, also, dass du wirklich...
Oder Orientierung sogar.
Orientierung, heißt das, ne? Orientation? Orientation. Es ist Spanisch, tut mir leid.
Ja, du bist da drin im Film.
Ja, ist Orientation. Genau, dass du einfach zu jeder Zeit weißt, wo sind deine Mitspieler, aber wo sind auch die Gegner. Ich glaube, das ist in der Mitte natürlich am schwersten, weil eben das nicht wie bei einem Außenspieler, da hast du immer die Abgrenzung, ne, die Linie an der Seite. Da ist links davon ist maximal der Trainer, aber es ist nicht mehr, ist kein Gegenspieler mehr, der kommen kann, da ist kein Mitspieler mehr, den du anspielen könntest. Das heißt, du hast immer den Blick nur ins Spielfeld rein. Das ist natürlich als Mittelfeldspieler, zumindest als zentraler Mittelfeldspieler so, dass immer auch aus deinem Rücken ein Gegner kommen kann, dass da vielleicht die perfekte Anspielstation ist, dass da dein Mitspieler ist. Das heißt, sich zu orientieren ist unfassbar wichtig, bevor man den Ball bekommt oder ihn auch abfangen will vom Gegner, was auch immer. Aber dass du weißt, was um dich herum passiert, und zwar 360 Grad. Und dann glaube ich noch was du noch nicht gesagt hast, ist so diese Handlungsschnelligkeit, ne? Weil das eben auch so ist, dass es im Mittelfeld einfach am wenigsten Zeit gibt. Eben aus dem Grund, den ich eben gesagt habe, dass von allen Seiten Leute kommen können und versuchen, eben dir den Ball abzunehmen. Und deswegen ist alles das, jede Aktion, die du machst, ist wichtig, dass du die mit einer gewissen Handlungsschnelligkeit machst, dass du nicht zu lange brauchst, weil sonst ist die Gefahr sehr hoch, dass du dort Bälle verlierst. Und dann natürlich einfach die Technik, ne? Überschrift Technik, egal ob das dazu gehört, für mich eben immer eine saubere Ballannahme, die auch unter Druck, die so viel ermöglicht, die nächste Aktion eben schneller zu machen, eben nicht zu lang zu brauchen, weil eine schlechte Ballannahme musst du immer nochmal korrigieren und kostet Zeit. Eine gute Ballannahme gibt dir so viel Zeit, eben die Aktion zu beenden, schon bevor der Gegner kommt. Und dann eben auch die Passtechnik, ne? Ich glaube, das eine ist ein Pass und das andere ist ein Pass, sage ich immer. Also das eine ist ein Pass einfach zum Mitspieler und das andere ist ein Pass mit der Idee, dass der Mitspieler damit was anfangen kann. Also ihn korrekt anzuspielen, auf den richtigen Fuß anzuspielen, richtig in den Lauf, gut getimed. Also das sind alles Sachen, finde, die einen guten Mittelfeldspieler ausmachen, weil es eben wichtig ist, ja seine Gegner in bessere Positionen zu bringen, als man vielleicht selbst war. Und das geht eben dann nur mit einem guten Pass, mit einem gut getimten Pass, wo man dann sich im Idealfall schon die nächste oder die nächstfolgende Aktion vom Mitspieler schon so mit reindenkt in den eigenen Pass. Und dass man eben bei einem so wenig Kontakte wie möglich hat, weil ich glaube, dass es auf der Position mit am wichtigsten ist, das Spiel halt schnell zu machen, schnell laufen zu lassen, ein, zwei Kontakte zu spielen. Ja, und so wie du gesagt hast, ne, wenn du da noch so eine gewisse Torgefährlichkeit mitbringst, Torgefährlichkeit meine ich jetzt selbst zum Abschluss kommen oder eben auch torgefährliche Aktionen einzuleiten, ne? Ich glaube, dass wenn du da pro Spiel auch zwei, drei Aktionen hast, dann glaube ich, ist das auch nicht unwichtig. Ja, und den Rest hast du gesagt.
Siehst du. Aber wer, wenn nicht du, sollte das wissen, ne? Liebe Grüße an Thomas. So, zweite Frage. Hey Toni, hey Felix. Erstmal ein dickes Kompliment an eurem Podcast. Ja, dankeschön.
Thanks, mate.
Hier nur meine Frage. Mein Verein Fortuna Düsseldorf hat mit 23 Spielern dieses Jahr einen sehr kleinen Kader. Ich glaube, dies kann Vor- und Nachteile haben. Wie seht ihr das? Spielt ihr gerne in einem größeren Kader, in dem auch der Konkurrenzkampf größer ist? Oder ist der Druck manchmal auch belastend, immer einen Konkurrenten im Nacken zu haben? Was ist für euch die optimale Kadergröße? Und mit wem hattet ihr in eurer Karriere den härtesten Konkurrenzkampf? Liebe Grüße aus Düsseldorf. Ole.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Gibt Vor- und Nachteile, das ist einfach so. Da muss man sich auf eine Philosophie...
Sagt er ja auch.
Ja, da muss man sich auf eine Philosophie, finde ich, festlegen als Verein. Also wenn ich jetzt Vereinsboss wäre, würde ich mich immer dafür entscheiden, einen etwas größeren Kader zu haben. Das beinhaltet dann vielleicht den ein oder anderen unzufriedenen Spieler. Aber zumindest gerade bei Top-Vereinen, bei der... Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, bei der Fülle an Spielen hast du immer die Möglichkeit zu wechseln oder dass jeder auch auf seine Spiele kommt. Und vor allem ist es über das ganze Jahr so, dass immer im Schnitt 3-4 Spieler verletzt sind. Das ist einfach so. Also das ist auch die Erfahrung aus den letzten Jahren hier, das ist immer so. Und dann hast du einfach mit einem Tick größeren Kader einfach die Möglichkeit, das viel besser aufzufangen. Also das würde ich immer ein bisschen bevorzugen und dass jeder auch einfach irgendwie ein Stück weit auch seine Rolle kennt, finde das einfach wichtig bei der Kaderzusammenstellung. Aber ich finde, wenn du von Anfang an einen kleinen Kader hast, schwingt immer so ein bisschen die Angst mit, kann man das Niveau auch halten, sage ich mal, wenn man gerade gut unterwegs ist und denkt, okay, boah, nicht so viel Kader, nicht so viel Unzufriedene, läuft alles gut und einfach immer die unterschwellige Angst, dass sich irgendwie am Stück auch mal ein paar verletzen und das nicht auffangen zu können. Also glaube ich, dass eher und noch ein Vorteil ist, dass wenn du wirklich mal 4-5 verletzt hast, wenn du einen kleinen Kader hast, dann kannst du auch nicht mehr ganz so trainieren, wie du es vielleicht möchtest, weil dann füllst du immer automatisch schon auf, was auch Vorteile bringen kann, gerade für Jugendspieler und so weiter, dass die dann mal oben mittrainieren. Aber wenn du dann mal, keine Ahnung, wenn mal 5 fehlen, du hast einfach einen Kader von 23, da sind dann schon 3 Torhüter dabei, dann kannst du schon nicht mehr ganz so, wenn du mal 11 gegen 11 trainieren willst oder so, dann musst du immer auffüllen, musst du immer ein bisschen wechseln und dir irgendwas zusammenbauen und improvisieren. Aber deswegen glaube ich eher, zumindest für Mannschaften, die viele, viele englische Wochen haben, würde ich immer eher zu einem größeren Kader tendieren. Was das jetzt genau heißt, wie viele das sind, lass es 26, lass es 27 sein. In die Richtung würde ich eher gehen.
Ja, jetzt hast du mir mit dem Training, mit dem Argument noch meinen letzten Take geklaut, den ich sonst noch addiert hätte. Ja,
dann kannst du einfach so stehen lassen.
Ja, deswegen lasse ich das so stehen. Eine genaue Zahl ist eh schwierig, aber 23 ist dann schon mit der sogenannten heißen Nadel gestrickt. So.
Ja, und Konkurrenzkampf ist sowieso mal da, ne? Also, zumindest, ich kann das ja nur von hier sagen. Es wurde ja viel gesagt, viele Jahre, ja, hier das Mittelfeld stellt sich von alleine auf, ist auch klar, wer spielt. Nee, das sieht man als Beteiligter immer ein bisschen anders. Also, es ist schön, dass man dieses Privileg sehr, sehr lange hier hatte, sag ich mal, dort irgendwie gesetzt zu sein, automatisch irgendwie, aber das hat vor allem mit Leistung zu tun gehabt, weil es gibt immer einen guten Kader bei Real Madrid und es gibt auch immer Mittelfeldspieler, die da waren, die dahinter waren, die nur darauf gewartet haben, dann irgendwie mehr zu spielen oder was auch immer. Das ist einfach so, aber ich glaube, wie gesagt, so als Clubboss würde es mir besser gehen, wenn ich da wirklich einen Kader habe, wo nicht groß was passiert bei ein paar Verletzten.
Ja, dein größter Konkurrent war immer der Mann im Spiegel.
Er spricht schon von wahr. Das Ding beendet schon einfach. Servus ihr beiden. Das nächste Frage kommt irgendwie vom Basti. Was ich immer wieder beobachte und mich schon seit langem interessiert, ist der Umgang gestikulierender und teils überaus aufgebrachter Fans mit Eckballschützen. Wenn man teilweise in die Gesichter, vor allem in die der gegnerischen Fans blickt, hat man nicht immer den Eindruck, dass hier nur Lobeshymnen oder Heiratsanträge zugerufen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Eckballschützen von gegnerischen Fans nicht selten aufs Tiefste beleidigt werden. Oder ist das nur Vorstellung von mir? Mich würde eure Erfahrung, aber auch Erzählungen von anderen Mitspielern in eurem bisherigen Karriere brennend interessieren. Was kriegt man da so alles zugerufen? Anknüpfend an diese Frage würde mich natürlich interessieren, wie man generell als Spieler mit Beleidigungen durch Fans umgeht. Bei rassistischen Beleidigungen werden ja immerhin auch ganze Spiele abgebrochen. Ist das Thema Beleidigung ein Tabuthema im Fußball? Nein. Gewöhnt man sich irgendwann an diesen Umgang?
Ja.
Ja. Ist das für manche Spieler auch eine Belastung? Ich bin gespannt auf euren Diskurs dazu. Felix, wir müssen diesen Diskurs halten. Ich denke, das Thema interessiert sicherlich auch die restliche Luppengemeinde an dieser Stelle. Unbekannterweise liebe Grüße an all die anderen Luppis da draußen. Alter, wir entscheiden immer noch selbst, wie die heißen. Liebe Grüße nach Madrid und Berlin. Vom Basti aus, kann ich nicht aussprechen.
Das ist auf Mallorca, glaube ich. Canyamel, kann das sein?
So, erstmal unser Diskurs.
Ja, trotzdem erstmal liebe Grüße an die Luppengemeinde. Ne? Bleibt dran, immer schön, dass ihr da seid. Wir lieben euch. So.
Ja, es sind aber keine Luppis.
Nein, es sind also keine Luppis.
Gegen Luppis wäre ich nicht. Hört sich an wie Schluffis.
Das irgendwie wird hier nicht eingeführt.
Nee.
So. Ja, natürlich, dadurch, dass wir gerade jetzt mal auf Eckbälle bezogen, beide ja in unseren Karrieren viele Standards geschossen haben beziehungsweise schießen, hat man das ja schon oft erlebt, aber ich habe da nie irgendwie, also klar, Pfiffe und so, Beleidigungen vielleicht auch, aber man nimmt das gar nicht so wahr oder hört auch das gar nicht so richtig raus. Was immer ein bisschen extremer war, da hast du jetzt vielleicht nicht so die Erfahrung, dass wenn du als Auswechselspieler dich warm gemacht hast vor der Gästekurve oder so, da hast du schon dann auch oft mal mitbekommen, weil da hast du ja ein bisschen mehr, bist du nicht so im Spiel drin, nicht so im Fokus und dann läufst du da deine Bahn hin und her und dann läufst du auch immer an den gleichen lang. Das heißt, die haben ja auch alle 10 Sekunden die Möglichkeit, dich zu beleidigen und bleiben auch immer dran. Also da hast du echt das Gefühl, dass die dafür ins Stadion gehen und gar nicht auf das Spiel schauen, sondern die freuen sich schon, wenn in der zweiten Halbzeit die Wechselspieler kommen, bei ihnen da unten langlaufen und die wirklich die ganze zweite Halbzeit, wenn du nicht eingewechselt wirst, durchbeleidigen können. Das war immer, in Frankfurt war das extrem, muss ich sagen. Da waren immer schon ein paar Leute dabei. Das war dann immer schon witzig. Also, weil er jetzt auch sagt, ob das belastet, ne? So, wenn du nach 5 Minuten die 10. Beleidigung am Kopf kriegst, dann lachst du da einfach nur noch drüber, weil das schon witzig ist, wie die Leute sich da aufregen dann auch.
Ja, das habe ich mochte ab der ersten schon.
Ja, natürlich, das auch. Aber das Schönste ist dann, wenn du als Mannschaft, wenn irgendwie ein Tor macht oder so, ne? Wenn die dann irgendwie, wenn du denen auch nochmal ein kurzes Zeichen geben kannst, das ist ja auch immer ganz witzig. Aber im Spiel als Eckballschütze nimmt man schon Pfiffe und Buhrufe und keine Ahnung, was gegen dich war. Aber einzelne Beleidigungen und so, dafür ist gar keine Zeit, da irgendwie drauf zu reagieren oder das wahrzunehmen.
Ja, man hört es auch gar nicht so. Also kommt natürlich auch dran, wie dicht man dran ist manchmal. Und man hört schon irgendwie, dass der ein oder andere da auch noch was zu sagen hat. Aber das ist wirklich auch nur noch mit dem Lächeln wird das wahrgenommen, weil es ist auf jeden Fall kein Tabuthema im Fußball, Beleidigung. Also egal, ob das von Fans ist oder aber auch auf dem Spielfeld, ne, unter Spielern. Also das, da brauchen wir jetzt auch nicht so tun, als ob da nicht auch hier und da mal beleidigt wird. Also ist jetzt nicht unbedingt ein, sag ich mal, ein Alltag so. Also das nehme ich jetzt nicht so wahr. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich mal jemanden beleidigt habe oder beleidigt wurde auch. Also es kommt natürlich auch mal drauf an, wie man sich selbst verhält so ein bisschen. Aber es gibt es natürlich schon, auch auf dem Fußballplatz unter den Spielern gibt es das auch. Aber es ist jetzt nicht, zumindest was ich mitbekomme, es ist jetzt nicht Alltag. Also der Umgang ist hier und da auch schon wirklich gut und vernünftig. Und vor allem ist meistens, und das ist ja das Entscheidende nach dem Abpfiff, meistens das auch gut. Aber auch weg von den, so wie du es gesagt hast dann, ne, es gibt natürlich immer so eine Genugtuung. Wir hatten es ja zuletzt auch wieder in Barcelona. Ich meine, wir werden ja auch immer mit dem Bus immer klasse empfangen dort. Das gehört auch einfach dazu. Da gibt's ja, kann man ja auch nur noch dann lachen. Aber so wie gesagt, wenn du dann an den gleichen dann nach
dem Spiel war die Stinkefinger-Oma da in Barcelona, oder?
Genau, damals war es die Stinkefinger-Oma. Aber jetzt war es halt auch wieder, ne? Das ist dann, also am Anfang ist dann noch so Ruhe, fährst vorbei, die beleidigen dich, fährst rein. Und wenn du rausfährst mit dem Sieg, da kommt dann halt auch die Reaktion aus dem Bus, ne? Da wird mal geklopft an die Scheibe. Und da stehen sie da draußen ein bisschen betröppelt. Der Stinkefinger geht immer noch.
Da wird, da wird der Arsch mal aus dem Fenster gehalten vom Bus, ne?
Ja, quasi. Ja, ja, nein, das ist schon so. Aber ich denke mal, sag ich mal, wenn sich irgendjemand auf einen Spieler so einschießt oder auch ein ganzes Stadion und das über eine Zeit, dann kann das wahrscheinlich auch für den einen oder anderen ein bisschen belastend mal werden oder sein, aber so einzelne Beleidigungen würde ich jetzt mal für viele Spieler sprechen, sind absolut keine Belastung, die ja gehören irgendwie auf irgendeine Art und Weise dazu.
Ich bin mal schon enttäuscht, wenn keine kommen.
Ja. Ist man nicht mehr so wichtig, noch nicht mal beleidigt wird.
Da fehlt doch was. So, wir machen noch eine kurze Schnelle hier zum Abschied und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Hallo Toni, hallo Felix. Als Hörer der ersten Stunde verfolgt man ja auch immer ein wenig die Geschehnisse rund um Tonis Stiftung. Gibt es denn dieses Jahr wieder den Giving Tuesday? Die Frage kommt von Peter aus Brandenburg.
Ja, Peter, was denkst du da? Natürlich gibt's den. Und der ist ja auch schon am kommenden Dienstag. Gut, dass du schreibst. Gut, dass du schreibst. Nein, natürlich gibt's den Giving Tuesday. Das ist ja eine große Tradition.
Ist das
schon
da, wo du verdoppelst?
Das ist das, wo ich verdoppel.
Oh,
und
kann ich wieder aufrufen.
Ich wollte jetzt eigentlich dieses Jahr das so ein bisschen verschweigen, aber das...
Ja, der muss ich heute schon aufrufen, oder? Nächste Woche ist er schon durch dann.
Ja, deswegen. Aber ja, was London ist? War so teuer. Ey.
Toni muss... London war hör so zu, teuer. Ich mach das. Ich beantworte die Frage. Sehr ruhig. Peter und liebe Leute, es ist nächste Woche Giving Tuesday, natürlich. Und wir wissen ja auch, dadurch, dass wir das alle hier schon verfolgen, dass an diesem Tag Toni alle Spenden, die da eintrudeln, verdoppeln muss und wird und will und darf. Und das wird er auch diesmal tun, ohne dass wir das jetzt hier besprochen haben vorher, aber er wird es tun. Und da rufe ich natürlich auf. Ich weiß, es sind schwere Zeiten und Spenden fallen dann dahingehend auch nicht immer leichter, weil man auch ins eigene Portemonnaie schaut, aber... Diesen Mann wollen wir bluten sehen. Und zwar für einen guten Zweck.
Geht mir auch so. Geht mir auch so. Ja.
Für einen guten Zweck wollen wir ihn bluten sehen. Deswegen rufe ich doch auf. Und auch da, wie bei jeder Spendenaktion, hilft jeder Cent, jeder Euro, um zu helfen vor allen Dingen für einen guten Zweck, aber auch um Toni ein bisschen ärmer zu machen. Also, gebt Gas, Leute.
Ja, ihr könnt gerne, wartet doch einfach und spendet am Mittwoch. Also, das kann ja nicht so schwer sein. Nein, macht das gerne. Also, es gibt nichts, was ich lieber mache, als diese Summe zu verdoppeln, in dem allerbesten Gewissen, so wahr ich hier sitze, dass das natürlich alles wieder da ankommt, wo es hingehört und wo es vor allem nicht nur hingehört, sondern wo es sehr, sehr benötigt wird. Und das machen wir dann sowieso als Stiftung immer, dass wir da natürlich auf der Homepage von der Toni-Kroos-Stiftung und auf Social Media natürlich auch immer davon berichten, was wir dann mit dem Geld anfangen. Und 100% gehen da an die, oder 100% der Spenden gehen direkt an die Kids und Familien. Das ist selbstverständlich. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da zusammen basteln. Nächsten Dienstag wieder. Die Luppengemeinde, das weiß ich ja aus den letzten Jahren schon, war da immer sehr, sehr aktiv dabei. Und ja, das war immer sehr schön zu sehen. Freue ich mich drauf. Wir werden das natürlich auch hier dann wieder auflösen. Ja. Ne?
Zwei Sachen noch, Toni, zwei Sachen noch. Zum einen,
ja, du.
Zum einen Sendehinweis. Nächste Woche haben wir Oliver Bierhoff zu Gast.
Ja.
Sehe ich das richtig? Ja. Dahingehend haben wir letzte Woche schon aufgerufen, Fragen einzusenden an Oliver Bierhoff, wenn welche vorhanden sind. Das könnt ihr auch weiterhin an die, ja, an die bekannte Adresse, ne, an die gewohnte Adresse luppen@studio-bummens.de. Und zweitens, Toni, das jetzt nochmal an dich. Jetzt kommst du nochmal drüber hinweg, weil ja nächste Woche der Olli zu Gast ist. Aber dann in zwei Wochen wollen wir mal wieder ein bisschen Real Life sehen. Ne? Du wolltest ja deine Hunde trainieren. Ich weiß, jetzt hast du das ein bisschen rausgezögert, damit das auch funktioniert. Und in zwei Wochen...
trainiert ohne Ende. Ne? Ich konnte ja jetzt nicht am Wochenende. Da mussten ja, wir sogar
die Aufgabe Hunde steht auch schon ein paar Tage.
Das war natürlich, ja, aber ich war in Dubai und dann haben wir hier Folgen gehabt mit den Frauen. Davon musste ich mich auch erholen. Also jetzt bin ich aber so langsam wieder mental auf der Höhe.
Ich wollte dich nur noch mal dran erinnern. In zwei Wochen, ne, bist du dann da am Start. Da wollen wir hören und dann auch natürlich wieder sehen auf Luppen TV Instagram Channel. So, das gebe ich dir noch mit als Hausaufgabe. Nächste Woche Oliver Bierhoff und ich freue mich drauf und sage gute Nacht, Feierabend, liebe Luppis.
Nee, das sagst du natürlich nicht.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.